Hallo, ich bin Emmy vom Barbelli Podcast und heute dreht sich alles um die Beikostzeit und die häufigsten Fehler. Es ist die Ära, in der Karotten auf Wandfarbe treffen, eine Phase voller kleiner Entdeckungen, großer Kleckereien und manchmal auch Unsicherheiten. Egal, ob du mit Brei startest, ganz breifrei unterwegs bist oder beides kombinierst. Diese Zeit ist ein Abenteuer und wie bei jedem Abenteuer läuft eben nicht immer alles glatt. Da landet das Gemüse eher auf dem Boden als im Mund, das Baby will plötzlich nichts mehr essen und du fragst dich, ob du irgendwas falsch gemacht hast. Spoiler an dieser Stelle, nein, tust du nicht. In dieser Folge schaue ich mit der Ernährungsberaterin Lena auf die häufigsten Beikostfehler. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit vielen Aha-Momenten. Also atme tief durch, nimm's mit einem Lächeln und genieß die Reise, denn auch beim Essen lernen gilt, perfekt läuft's bei niemandem, aber liebevoll meistens schon.
Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Und wir erreichen damit monatlich über 20.000 HörerInnen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und trotz unserer großen Hörerschaft haben wir immer noch sehr wenig Bewertung von euch bekommen. Und das darf sich nun auf jeden Fall ändern. Denn für uns sind Bewertungen natürlich super wichtig, um damit über Apple Podcasts oder Spotify immer wieder neuen HörerInnen ausgespielt zu werden. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag an Lena. Hallo Lena.
Hallo Emmy.
Ja, schön, dass du heute da bist. Wir wollen uns mal über die größten Beikostfehler unterhalten. Und ich sag's gleich mal vorab, die Beikostphase, das ist die Phase, in der Eltern lernen, dass Brokkoli ein Wurfgeschoss sein kann. Es ist nämlich eine sehr spannende Zeit. Und deswegen frage ich gleich mal am Anfang, warum ist denn gerade der Beikoststart für viele Eltern so aufregend und gleichzeitig auch verunsichernd?
Ich fand das sehr schön, dass du das eben gesagt hast, dass sie lernen können, dass Essen auch Wurfgeschoss sein kann. Ich finde das was richtig Tolles und was richtig Spannendes. Ich glaube, das ist für die Eltern deshalb so aufregend, weil es ganz, ganz neu ist, weil sie das noch nie gemacht haben und weil es sich auch nicht unbedingt so von selbst ergibt. Also sowas wie laufen lernen, krabbeln lernen, sprechen lernen, das ergibt sich eher so von selbst. Und bei der Beikost, da müssen wir selbst als Eltern total aktiv sein und uns richtig gut informieren. Und deshalb, glaube ich, auch kommt die Verunsicherung, weil es gibt tausende Informationen. Wir können schwer filtern, was davon ist jetzt relevant für uns, was ist das Richtige. Wir haben ja auch immer ein paar Vertraute. Wir haben den Kinderarzt, wir haben die Hebamme, wir haben das Internet mit ganz vielen Informationen. Und ich glaube, diese Verunsicherung kommt durch ein Übermaß an Informationen.
Und wir haben auch die ältere Generation, unsere Eltern, unsere Großeltern, die uns dann da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle immer noch mal einen guten Tipp geben möchten und sagen, bei uns früher war das so und so. Und da kommen natürlich ganz, ganz viele Seiten zusammen, von denen wir beschallert werden. Und da ist man dann am Anfang schon einfach verunsichert. Und wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen, was meine Hebamme mir erklärt hat. Und da hast du auch gerade gesagt, das so funktioniert das nicht mehr. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig. Lass uns gleich mal einsteigen. Wann startet man denn eigentlich mit der Beikost? Und ich denke jetzt gerade an diese ganzen Tabellen, die es so gibt. Ne? Es gibt Tabellen, es gibt Pläne. Und worin liegt da eigentlich die Gefahr?
Also der Beikoststart ist eigentlich das Einfachste überhaupt, denn es gibt drei Beikostreifezeichen. Die alleine zeigen uns an, wenn ein Baby reif ist für die Beikost. Nicht ein Monat oder ein Datum. Das ist ganz kurz erklärt. Das Baby kann mit wenig Unterstützung sitzen. Das Baby kann selbst, also hat eine gute Hand-Mund-Augen-Koordination, kann sich also selbst Essen greifen und zum Mund führen. Und es hat einen stark abgeschwächten oder verschwundenen Zungenstoßreflex. Diese drei Zeichen sind ausschlaggebend. Also das steht wirklich komplett fest, weil die Natur sich das so überlegt hat, wenn diese Fähigkeiten da sind, ist das Baby auch bereit dazu, Essen im Mund sicher hin und her zu bewegen und unterzuschlucken. Und es gibt ja, darauf spielst du sicher an, den klassischen Brei-Fahrplan und natürlich auch einige Tabellen, wie man den einführen kann. Ich muss aber dazu sagen, dass der offiziell nie so richtig überarbeitet wurde. Und darin liegt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Dieser Brei-Fahrplan, den gibt es seit über 70 Jahren. Und es gibt keine so richtig neue, moderne Version davon, obwohl wir schon seitdem ja unendlich viel an Wissen dazu gewonnen haben. Ich finde, die Gefahr liegt darin, dass wir uns vielleicht zu strikt an den Plan halten. Und es ist einfach klar, dass zum Beispiel der Brei-Fahrplan hat eine ganz große Schwäche. Er führt die Allergene nicht gezielt ein. Und wir wissen, dass je früher die Allergene eingeführt werden, umso geringer die Chance für spätere Allergien. Es ist also absolut essentiell, dass wir direkt in den ersten Monaten alle potenziellen Allergene, wie jetzt Erdnuss, Cashew, Ei, Milch, einführen. Es ist bei dem Plan leider gar nicht der Fall. Also da kommen Nüsse schon mal gar nicht vor. Und ich glaube, dass dann Eltern auch eben nur an diesem Brei dranbleiben, ohne selbst so zu gucken, was esse ich, was davon auch für mein Kind geeignet ist. Und sich dann eben wundern, wenn nicht die Mengen aus dem Plan gegessen werden. Also der Plan sieht ja vor, zuerst soll mal ein Brei mit 200 Milliliter oder Gramm gegessen werden, dann kommt der nächste. Und das ist für das Verdauungssystem des Kindes, ja, ehrlich gesagt eher Quatsch, weil es wäre viel besser, zwei oder später dreimal am Tag eine kleine Portion Brei anzubieten.
Ja, das klingt ja auch alles schon logisch, wenn ich dir so zuhöre. Ich habe jetzt mal zwei Fragen nochmal. Und zwar hast du zum einen gesagt, der Zungenstoßreflex muss verschwunden sein. Vielleicht kannst du das für alle Eltern, die noch nie irgendwas davon gehört haben, nochmal ganz kurz erklären.
Ja, das ist eine Fähigkeit des Babys, Dinge, die nicht in den Mund gehören, wieder nach draußen zu befördern. Und wenn euer Kind vielleicht einen Schnuller hat oder auch schon mit Spielzeug spielt, dann seht ihr ja, wie der Schnuller immer wieder so rausgeploppt und rausgeschossen wird. Und es ist auch sowas von dem Zungenstoßreflex. Wir stoßen, also das Baby stößt eine Sache, die nicht in den Mund gehört, nach draußen. Und wenn es das immer wieder mit Brei oder mit Essen macht, dann ist es eben noch nicht dazu bereit, das Essen unterzuschlucken. Aber der schwächt sich auch so natürlich während der Beikost immer weiter ab.
Und das ist dann auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ja, Damit jetzt mal anzufangen. Und die zweite Sache, die ich mir hier nebenbei noch notiert habe, sind die Nüsse. Weil wenn du jetzt sagst Nüsse, sollte man so früh wie möglich, ist jetzt vielleicht ist der falsche Ausdruck, aber sollte man doch relativ am Anfang auch mit einführen aufgrund der Allergene, dann schlagen wahrscheinlich jetzt ganz viele Mütter und Väter die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh, um Gottes Willen, Nüsse, wie kannst du das sagen? Aber Nüsse kann man natürlich auch in anderen Formen geben. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen.
Ja, gern. Also ich spreche natürlich nicht von ganzen Nüssen, sondern von in erster Linie Nussmus, also flüssige Nüsse in dem Sinne. Weil wir wissen ja, sowohl bei der Breifreien als auch bei der Brei-Beikost ist es essentiell, dass wir gesunde Fette einbauen. Es können natürlich auch Olivenöl oder Avocado oder Butter sein. Aber eben auch Nüsse. Nüsse und Saaten bieten extrem hochwertige Fette und wir können beispielsweise einfach einen Getreidemilchbrei mit einem Teelöffel Mandelmus ergänzen. Oder wenn wir jetzt bei der breifreien Beikost sind, können wir ein Stück Brot mit Mandelmus oder mit Cashewmus bestreichen. Oder wir können Waffeln backen, in denen gemahlene Nüsse drin sind oder gemahlene Saaten, sowas wie Kürbiskerne, Leinsaaten. Das sind solche Nährstoffbomben. Das ist nicht nur wegen den Allergenen. Das sind auch mit die gesündesten und nährstoffreichsten Lebensmittel, die wir kennen.
Jetzt hattest du es gerade angesprochen, die gemahlenen Saaten. Ich esse so gerne Sesam. Mhm. Könnte man jetzt rein theoretisch auch in so ein Mousse oder Joghurt, was man so für die Kleinen fertig macht, auch Sesam schon reinmachen oder müsste ich den auch nochmal mahlen?
Du könntest den reinmachen, aber in der Regel kommt er dann halt genauso wieder raus. Also es wäre schon besser, den ein bisschen zu schroten oder zu mahlen.
Okay, gut. Also dass da auch die Nährstoffe ein bisschen die Möglichkeiten haben, rauszukommen. Welche Nahrungsmittel werden denn oft zu spät eingesetzt? Das hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Das sind die Nahrungsmittel mit den Allergenen. Und vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, dass es einfach wichtig ist, diese so früh wie möglich auch einzuführen. Aber was heißt das jetzt? Wenn ich mit dem Beikost starte, dann gebe ich ja meinem Kind nicht auf einmal Avocado, Nussmus, Milch, sondern das macht man ja vielleicht trotzdem peu à peu. Oder wie würdest du das sagen?
Ja, da hast du total recht. Also wir wissen aus der Forschung, und es gibt dazu eine sehr große S3-Richtlinie zur Allergieprävention bei Kindern, dass es wichtig ist, dass alle potenziellen Allergene, das ist zum Beispiel auch sowas wie Schalentiere, Fisch, Senf, Sellerie, Nüsse, Saaten, Gluten, Milchprodukte, Eier, sehr zügig, also eingeführt und dann auch immer wieder angeboten werden. Wir haben auch dazu, es gibt auch eine ganz tolle Allergie-Expertin, zum Beispiel auf Instagram, die dazu ganz viel teilt. Das haben wir auch in unserem Online-Kurs drin. Das Wichtige ist, wenn wir mit der Beikost anfangen, jetzt mal unabhängig davon, ob wir Brei oder Breifrei anbieten, dann ist es schön, wenn unser Kind von Anfang an sehr viele verschiedene Lebensmittel kennenlernt. Das heißt, wir können zum Beispiel am Tag 1 was mit Kürbis anbieten. An Tag 2 müssen wir nicht nochmal Kürbis anbieten. Wir können dann Kartoffeln nehmen. Wir können das Gemüse muss sich gar nicht wiederholen. Es kann jeden Tag etwas Neues geben. Und das heißt, wir können auch locker 1 bis 2 bis 3 Allergene pro Woche einführen. Wir müssen die nicht kombinieren. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt Fisch mit Ei und Milch in einer Mahlzeit. Aber es ist völlig okay, wenn in der ersten Woche direkt was mit Kuhmilch, also zum Beispiel mit ein bisschen Butter, angeboten wird. Es ist auch direkt okay, wenn was mit Nüssen angeboten wird. Und dann später sowas wie zum Beispiel Senf oder eine Allergie oder eine Reaktion auf Senf ist natürlich sehr, sehr selten. Und es ist auch völlig okay, wenn jetzt nicht in der ersten oder zweiten Woche Senf angeboten wird. Aber es ist sehr wichtig, dass wir alle diese Lebensmittel in den ersten Monaten einführen und dann auch immer wieder. Und ich glaube, das ist ein Fehler, jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man sich da vielleicht nicht so rantraut oder auch überlegt, ja, Senf, oh, das ist so scharf, das kann mein Kind gar nicht essen. Oder vielleicht ist es natürlich auch so, dass man im Sommer jetzt keinen Zugriff auf Knollensellerie oder auf irgendwas aus Sellerie hat und das dann auch nicht anbietet. Aber ich denke, das ist einer der Hauptpunkte, gerne die Allergene sehr früh und gezielt einführen.
Jetzt hattest du gerade gesagt, die ersten Monate, von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Also ich würde schon in den ersten 3 bis 4 Monaten alle Allergene einführen und mehrfach anbieten.
Alle Allergene?
Ja.
Und weißt du, ich erinnere mich daran, dass meine Hebamme mal gesagt hat, für die Kinder, also ich habe ja 3 Kinder, für die Kinder langsam daran. Der Hintergrund war, dass sich der Darm erstmal daran gewöhnen soll. Und das widerspricht ja jetzt total dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, weil es auch nicht korrekt ist. Also warum, also der Darm ist ja ein ultrafähiges Organ und der lernt dazu. Und es ist wirklich absolut nicht notwendig, dass wir eine Woche lang Möhrenbrei anbieten, weil da sind ja auch gar keine Nährstoffe drin. Also wir wissen ja auch schon jetzt aus den letzten Jahren, die meisten Eltern machen das auch schon gar nicht mehr so, dass sie so lange das Gleiche anbieten. Und es gibt natürlich Kinder, die reagieren mit Verstopfung oder mit Ähnlichem. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt nicht eine Woche lang Möhrenbrei angeboten wurde. Also der Darm, es spielen noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, wie gut war das Mikrobiom der Mutter? Wie hat sich das aufs Kind übertragen? Etc. Also da sind noch ganz, ganz viele Punkte, die ich jetzt gar nicht alle ansprechen kann. Aber es ist eben klar, dass ein Kind, was zum Beispiel einen Monat lang nur verschiedene Gemüsesorten kennenlernt, das bekommt überhaupt nicht die Nährstoffe, die es braucht. Es ist ganz klar, ein Baby braucht ab Beikoststart Eisen, Zink, Protein und Kalorien. Der klassische Gemüsebrei liefert nichts von diesen 4.
Okay, jetzt habe ich wieder ganz viele Fragen. Und zwar zum einen, sollte man die Allergene nacheinander einführen. Also ich denke jetzt daran zum Beispiel, wir machen einen Tag Kartoffel und Kürbis und vielleicht noch ein bisschen Ei dazu. Das hat ganz gut geklappt. Dann mache ich den nächsten Tag vielleicht Kartoffel, Kürbis und Sellerie. Also ich frage mich, ob ich gucken muss, falls es allergische Reaktionen gibt, dass ich trotzdem die Allergene nacheinander einführe, damit ich dann weiß, auf was mein Kind allergisch reagiert.
Jein. Also, so wie du es gesagt hast, ist es eigentlich schon eine sehr, sehr gute Option. Das kann man so machen. Wichtig zu wissen ist erstmal, dass wirklich sehr selten nur Allergien auftreten. Also das ist gar nicht so häufig. Unter 5%. Und zweitens ist es so, dass die allergische Reaktion ja nicht beim ersten Mal auftritt. Also das heißt, das Kind muss immer schon vorher einer Exposition ausgesetzt sein. Nur als Beispiel bei einer Erdnussallergie. Wenn ich als Mutter zum Beispiel mein Kind stille und das ist noch ganz klein und esse Erdnussflips oder Erdnüsse, dann ist das schon eine Exposition, weil das Kind sowohl über die Muttermilch, aber auch über minimale, sage ich mal, Krümel mit dem Stoff in Kontakt kommt. Oder wenn ich jetzt mit meinen Händen was geschnitten habe und mein Baby anfasse. Also eine Exposition ist nicht immer nur gleichbedeutend mit, das Baby ist es selbst. Und viele Allergien oder Reaktionen tauchen eben erst beim zweiten oder dritten Kontakt auf und werden dann immer stärker. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass ich die Allergene immer wieder einführe. Aber also die drei stärksten Allergene, das ist Erdnuss, Milch und Cashewkerne, man darf das natürlich schon sehr gerne solo machen am Anfang. Also man muss jetzt nicht mehrere Dinge kombinieren.
Cashewkerne, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt bei dieser Allergieexpertin, die ich eben erwähnt habe.
Okay, weil ich esse die total gerne. Ich röste mir die mal so schön in der Pfanne an und dann werden die so weggesnackt.
Ja.
Und das lieben hier eigentlich alle Kinder im Haus. Deswegen wundert mich das gerade. Dann hattest du gesagt, Eisen und Zink sind zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, was war noch dabei? Proteine?
Und Kalorien generell.
Genau. Sollte ich dann auch bei der Beikost darauf achten, dass ich immer alles von dem da drin habe?
Also immer alles wird sehr schwierig. Das wäre eine Wissenschaft. Aber du solltest unbedingt darauf achten, dass du es drin hast. Und da ist halt natürlich, hat auch der klassische Brei-Fahrplan wieder seine Schwächen. Massive Schwächen. Ja, die Eisenspeicher des Babys sind ungefähr mit dem 6. Monat, also zum Beikoststart, leer oder entleeren sich so sehr zügig. Es ist absolut essentiell, dass wir Eisen anbieten. Und das muss nicht in Form von Fleisch sein. Das können auch alle anderen Eisenquellen sein, eben Nüsse und Saaten, Vollkorngetreide.
Okay, also deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade Nüsse, du hast es jetzt immer wieder angesprochen,
ja,
auch irgendwie mit anbieten. Und ich hatte das auch irgendwie gesehen, dass ich hatte auch Nussmus geholt für jetzt meinen Jüngsten, der ist ja gerade 2 geworden. Und dass man da dann einfach morgens was Schönes mitmacht. Und da gibt's ja ganz, ganz vielfältige Rezepte auch im Internet, dass man da guckt, was man da anbieten kann, auch mit Früchten, die sich die Kinder dann da so ein bisschen rauspicken und auslutschen können. Oder wie auch immer man das gestaltet, das ist ja jedem selber überlassen. Aber dass Nüsse ganz, ganz wichtig sind, weil halt sonst eventuelle Allergien entwickelt werden können, wenn man es zu spät anbietet. Habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir schon so ein paar Nahrungsmittel angesprochen, die Eltern aus Angst meiden. Gibt es da noch mehr, obwohl sie eigentlich wichtig wären?
Also ich glaube, Eltern haben ja total Angst vor dem Verschlucken. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen von dem Brei weggehen, also egal, ob man jetzt von Anfang an Brei frei macht oder ob man zusätzlich zum Brei Fingerfood anbietet, dann ist immer so ein bisschen die Angst, das ist zu hart, mein Kind kann das noch nicht kauen, mein Kind hat noch keine Zähne. Und Eltern haben vielleicht Angst, diese Lebensmittel anzubieten. Das halte ich auch für nicht so sinnvoll, denn ganz, ganz wichtig, und deshalb bin ich ja natürlich auch, sage ich mal, Verfechterin der breifreien Beikost, die Verdauung beginnt im Mund. Also unser Speichel ist essentiell für die Verdauung, essentiell für das Darmthema, was du vorhin erwähnt hast. Und mein Kind kann ab Tag 1 der Beikost schon Brot essen. Das bedeutet nicht, dass es in ein Brot reinbeißt, es kaut und unterschluckt, sondern es nimmt ein Stück Brot, hält es an der Rinde fest und speichert das einfach mal massivst ein. Und dabei gelangen natürlich auch viele Brotstückchen in den Mund, werden untergeschluckt. Und genauso ist es auch bei anderen Sachen, auch bei anderen Backwaren oder bei Nudeln. Also bei ganz vielen, was wir uns so vorstellen können. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der Eltern schwerfällt. Und zwar, dass Kinder eben nicht nur isoliert Lebensmittel essen, wie jetzt Gemüse, Obst, Brot, Nudeln, sondern auch komplexere Familiengerichte. Damit meine ich jetzt sowas wie Lasagne oder einen Auflauf oder ein Curry. Das ist wirklich alles ab Tag 1 der Beikost möglich. Man kann auch ganz viele, also gerade zum Beispiel ein Gemüsecurry mit Reis, wenn man das ohne Salz und ohne scharfe Gewürze zubereitet und dann auch von mir aus zu einem Brei püriert, das können Kinder ab Tag 1 mitessen.
Ja, definitiv. Also sehe ich auch so. Und ich kann die Angst mit dem Verschlucken allerdings auch verstehen, denn bei mir ist es auch das eine oder andere Mal vorgekommen, dass das Kind etwas Größeres sich in den Mund genommen hat und dann versucht hat, das schon runterzuschlucken. Aber auch da ist unser Körper ja ganz genial. Und mein Kind hat es zum Beispiel wieder hochgewirkt, ja, und das werden andere Kinder auch machen. Das ist so von der Natur angelegt. Wenn da irgendwie die merken, das ist zu viel, dann kommt das auch wieder hoch. Sieht im ersten Moment wirklich nicht so cool aus und ich war auch sehr erschrocken, aber es funktioniert. Und ich sag's ja immer wieder, Wunderwerk Körper, der weiß schon, was er tut.
Ja, genau.
Gibt es dann aus deiner Sicht noch weitere Fehler bei der Beikost, die Eltern so begehen können?
Also ich finde, das habe ich eben zwar schon erwähnt, aber das möchte ich gerne nochmal sagen, weil ich glaube, dass wir super auf die Kompetenz unseres Kindes vertrauen dürfen. Und gerade Eltern, die mit Brei anfangen, die bieten recht lange Brei an. Also weil sie merken, dass das Kind damit gut zurechtkommt und wenn sie dann so ein bisschen auf einen stückigen Brei weitergehen wollen oder auf Fingerfood und das Kind das nicht sofort kann, dann werden sie ängstlich. Und da muss ich wirklich sagen, in diesem Punkt und einen, den ich gleich noch erkläre, ihr dürft eurem Kind ganz viel zutrauen. Es muss nicht von Anfang an das können. Es ist völlig normal, dass das Essen lernen ein Prozess ist, der mehrere Wochen und Monate dauert und der auch immer wieder mit, sage ich mal, Rückschlägen verbunden ist oder immer wieder mit kleineren Problemen. Das ist völlig normal. Genauso ist es so, wenn wir zum Beispiel als Eltern etwas anbieten und unser Kind das nicht sofort beim ersten Mal isst. Das wäre ein Fehler anzunehmen, dass das Kind das nicht mag. Ein Kind muss einen neuen Geschmack oder etwas Neues mindestens 10-mal probieren, um festzustellen, ob es den Geschmack mag, ob es das essen kann. Und wir gehen dann schnell so, wir freuen uns dann so, oh, mein Kind mag Kartoffeln und es mag vielleicht auch Frikadellen. Und dann gehen wir so dahin und bieten das ganz häufig an. Aber besser wäre es, tatsächlich immer das anzubieten, was wir als Eltern essen. Wenn wir jetzt natürlich ein-, zweimal die Woche Kartoffeln essen mit wechselnder Beilage, ist das völlig in Ordnung. Wir sollten nicht extra nur das zubereiten, was das Baby schon gerne isst und das dann immer wieder anbieten, sondern so vielfältig wie möglich.
Lena, das ist so lustig, dass du das sagst, weil das habe ich auch auf meinem Zettel hier stehen, einseitige Ernährung. Denn ich habe das auch oft erlebt, ich habe ja auch früher im Kindergarten gearbeitet. Es gab Kinder, wo man dann gemerkt hat, oh, die haben jetzt das erste Mal eine Banane gegessen oder auch Pommes. Die waren natürlich dann schon über einem Jahr alt. Mhm. Aber die Eltern haben dann gemerkt, oh cool, die Kinder essen das. Das kriegen die jetzt jeden Tag. Und ich hatte tatsächlich ein Kind dabei, das war 1,5 oder 2. Das hat wirklich nur Pommes gegessen. Weil die Eltern gemerkt haben, wow, mein Kind kann Pommes essen. Und dieses Kind hat in der Kita, wenn überhaupt, mal eine Banane gegessen. Ansonsten das Essen wirklich verweigert. Stand dann immer schon Hände ausstreckend am Gartenzaun, hat auf die Eltern gewartet und dann wusstest du, die gehen gleich Pommes essen. Und das jeden Tag. Es hat sich mittlerweile geändert und das Kind isst alles. Aber es gibt auch solche Fälle und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr darin, wenn ich merke, oh cool, mein Kind isst das jetzt, dann kriegt es das jeden Tag.
Absolut.
Und findet es vielleicht auch noch gut. Gerade Banane, wissen wir, geht bei Kindern immer gut. Ja, ist gut zu essen, schön weich, schön süß vor allem. Und das lieben ja die meisten Kinder.
Ja, also da sehe ich auch wirklich ein riesiges Problem drin und ich kenne das auch von mir, weil ich, weil man immer so den Wunsch hat, mein Kind muss doch etwas essen. Mein Kind soll jetzt satt werden. Aber wir schießen uns da wirklich ein Eigentor. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also das Einfachste und Schlauste, was wir machen können, ist, wir als Eltern bestimmen das Angebot. Das heißt, wir kochen etwas. was alle Familienmitglieder essen wollen. Und wir kochen nichts extra für unser Kind. Jetzt muss ich es aber noch ein bisschen spezifizieren. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt einen Teller mache, auf dem ist Reis, Curry und dann streue ich noch Koriander drüber und mein Kind muss das so essen. Auf gar keinen Fall. Aber das bedeutet, mein Kind darf zum Beispiel nur Reis essen. Mein Kind darf nur das Gemüse aus dem Curry essen. Mein Kind darf nur Reis mit dem Sud des Currys essen. Mein Kind darf nur Reis mit Koriander essen. Es darf von diesem Angebot, was ich bereitstelle, essen, was es möchte. Und wenn es auch irgendwann so alt ist und mir ganz klar, also mein Sohn ist zum Beispiel etwas, also er wird bald 4, wenn der so sagt, ich möchte das nicht, dann sage ich, okay, was möchtest du denn? Und dann kann er mir zum Beispiel sagen, dass er ein Brot essen will. Und dann kann er gerne auch ein Brot essen. Das ist völlig okay. Aber ich koche nicht extra nochmal Nudeln mit Tomatensauce, nur weil ich weiß, dass er das garantiert isst. Weil dann ist die Folge, dass er wirklich nur noch Nudeln mit Tomatensauce isst. Und meistens ist es bei meinem Sohn tatsächlich so, er isst dann zum Beispiel Reis pur. Und wenn er sieht, dass ich und mein Mann, dass wir Gemüse essen, dann sagt er vielleicht so, was ist das für ein Gemüse? Und dann sage ich, das sind Karotten und Rosenkohl und Paprika. Und ich weiß zum Beispiel, dass er sehr gerne Karotten isst. Dann sage ich so, möchtest du mal eine Karottenscheibe probieren? Und dann sagt er ja. Und manchmal führt es dazu, dass er dann noch viel Karotte will. Und manchmal sagt er so, bäh, und isst nicht weiter. Also ist natürlich eher bei älteren Kindern. Aber gerade in der Beikost gehen wir viel zu früh davon aus, dass ein Kind etwas nicht mag und bieten es nicht mehr an. Und das ist ab dem 6. Monat so vielfältig wie möglich. Also wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt, an Gerichten eurem Kind anbieten.
Okay, und wenn ich jetzt ein 7 Monate altes Baby dort sitzen habe und auf dem Teller befinden sich jetzt das, was du gesagt hast, also Gemüse, Reis und vielleicht noch ein bisschen Soße. Und das Kind isst wirklich gar nichts davon. Was sollten dann Eltern deiner Meinung nach machen? Also hungrig ins Bett schicken, weiß ja selber, ist vielleicht nicht so eine ganz so gute Alternative, gerade wenn die auch noch so klein sind. Und sie werden ja in der Regel noch gestillt und werden dann dadurch wahrscheinlich auch satt.
Ja, absolut. Also im ersten Lebensjahr ist Muttermilch und Pränahrung immer noch die Hauptnahrungsquelle. Es ist völlig okay, wenn ein 7 Monate altes Baby nichts davon isst. Wir müssen hier unterscheiden. Wenn das Mal nichts davon isst und zum Beispiel auch nicht probieren will, dann ist es vielleicht einfach nur der falsche Zeitpunkt. Dann kann man das gleiche Essen am nächsten Tag nochmal anbieten. Es gibt ganz, ganz selten auch Kinder, die absolut gar keine Lust auf Beikost haben, also die wirklich gar kein Interesse zeigen, die nichts in die Hand nehmen, nichts unterschlucken, nichts in den Mund nehmen. Da darf man dann gerne mal auf Ursachenforschung gehen. Aber das Problem beheben wir nicht, indem wir etwas anderes anbieten.
Also ich habe jetzt hier rausgehört, Eltern sollten sich vielleicht realistische Ziele setzen und auch den Druck rausnehmen und wirklich Geduld haben. Das ist manchmal ein Geduldsspiel. Und was ich ganz, ganz schwierig finde und was vielleicht auch ein großer Beikostfehler ist, ist diese kleine Vergleichsfalle. Gerade die Gespräche auf dem Spielplatz oder wenn man zusammen den Kinderwagen schiebt, oh, wie ist es denn bei dir? Und guckt auf euer Kind, guckt, was es braucht. Und ich glaube, dann gehen wir da auch einen ganz guten Weg.
Ja.
Gibt es denn jetzt noch einen Satz, Lena, den du Eltern vielleicht mitgeben kannst, wenn es mal in der Beikostzeit holprig wird?
Ja, und zwar sage ich da immer gerne, dass Essen lernen ein Prozess ist, genauso wie alle anderen motorischen Prozesse. Also wenn ihr euch jetzt mal überlegt, euer Kind lernt laufen, dann ist es ja nicht so, dass das aufsteht und sofort rennen kann wie ein Sprinter, sondern vorher fanden schon 1000 Steps statt, die wir sozusagen gar nicht als Laufen wahrgenommen haben. Aber die meisten Kinder stehen auf, laufen 1-2 Schritte, dann fallen sie hin. Dann irgendwann laufen sie ein bisschen flüssiger. Irgendwann können sie schnell laufen. Irgendwann können sie mit Schuhen laufen. Irgendwann können sie auf jedem Untergrund laufen. Irgendwann können sie rennen. Und genau das Gleiche passiert beim Essen auch. Das Kind wird 100-mal hinfallen, aber das nehmen wir nicht als so schlimm wahr. Und das ist aber genau das Gleiche beim Essen. Das Kind wird eben Sachen runterwerfen. Das Kind wird sich verschlucken. Das Kind wird keine Lust haben. Das Kind wird Sachen ausspucken. Das Kind wird vielleicht den einen oder anderen Ausschlag am Mund bekommen, weil das jetzt auf Tomaten reagiert. Es ist wirklich das Gleiche, der gleiche Prozess. Und wir dürfen vertrauen, dass bei einem gesunden Kind das auch einfach seinen Weg geht.
Das waren ganz, ganz tolle Abschlussworte. Lena, ich danke dir für das heutige Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
Ich danke dir.
So, das waren sie, die häufigsten Beikostfehler oder besser gesagt, die kleinen Stolpersteine, die fast jede Familie irgendwann mal mitnimmt. Und wenn du dich in ein paar Punkten wiedererkannt hast, wunderbar. Dann weißt du jetzt, dass du nicht allein bist. Beikost ist nämlich kein gerader Weg, sondern eher eine matschige, manchmal lustige Lernkurve für dein Kind und für dich. Wichtig ist nicht, dass alles perfekt läuft, sondern dass ihr mit Freude, Neugier und ein bisschen Gelassenheit dabei seid. Denn jedes Baby hat sein eigenes Tempo und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer du unseren Podcast hörst, um keine neue Folge zu verpassen. Lass mir auch gerne eine Bewertung da oder teile die Folge mit anderen Eltern, die gerade mitten im Beikostabenteuer stecken. Und falls du Fragen, Themenwünsche oder einfach einen kleinen Erfahrungsbericht teilen magst, schreib mir gerne auf Instagram oder per Mail an podcast@babelli.de.